die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen auf diesen Herrn und auf sein Wort wird niemals enttäuscht. Ich freue mich, dass ich an diesem Sonntag hier mit Ihnen, mit euch auf Jesus Christus schauen kann. Wir wollen heute einen Blick auf Jesus werfen, der zunächst mal sehr erschreckend ist und uns begegnet ein Jesus, den wir uns eigentlich anders vorgestellt haben. Und ich finde das gut, wenn Gottes Wort uns in Bewegung setzt, dass wir nachdenken, auch über unseren Glauben, über unser Leben. Und ich bin gespannt, was Jesus Christus unter uns tut, auch in diesem Gottesdienst. Heike hat gesagt, die meisten kennen mich. Ich habe mich gefreut, viele bekannte Gesichter zu sehen, aber ich freue mich über alle, die mich nicht kennen. Und das ist schön, einfach hier zu sein wieder. Ich wohne nicht so weit weg von hier und bin seit 27 Jahren Leiter der Mission für Südosteuropa, die das Missionshaus ist in Freudenberg-Büschergrund, vorher in Siegen-Geisweit, vorher in Schlesien, an verschiedenen Stellen gegründet am 1. Oktober 1903 in Schlesien, in Breslau und dann später in Katowice. In dieser Zeit hat es viele, viele Stürme gegeben in dieser Welt. Wir erleben heute nicht die turbulenteste Zeit. Es hat vor uns Generationen von Menschen gegeben, die ganz anders ihren Glauben leben mussten und sich bewähren mussten. Aber man hat so das Gefühl immer, heute ist es am allerschlimmsten. Ich bin persönlich sehr bewegt durch das, was ich auch in der Mission erlebe und dass ich Einblick haben darf in das, was Jesus Christus heute durch sein Wort tut, auch in Osteuropa, in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und an vielen Orten, in denen es auch für Menschen sehr schwierig ist, überhaupt einen Gottesdienst zu besuchen oder wo sie Druck haben von der Gesellschaft. Ich bin innerlich immer mit meinen Gedanken auch noch woanders. Das hängt mit meiner Arbeit zusammen. Ich habe heute Morgen noch mit einem unserer Mitarbeiter in der Ostukraine gesprochen, der auch an diesem Wochenende wieder unterwegs ist in diesem Kriegsgebiet. Und er schickte mir Bilder von Gottesdiensten. Gestern hatten sie 4 an Orten, wo nur Leute saßen, die alles verloren hatten. Und die überhaupt keine Hoffnung mehr haben. Und wie erlebt man dann Gottesdienst? Wo ist Gott, wenn alles kaputt ist? Was bedeutet Glauben in so einer Situation? Und er schrieb mir das heute Morgen, er sagte, es war so bewegend, die Gottesdienste, und er selbst hat mit seiner Familie alles verloren. Er weiß, wovon er spricht, wenn er Gottes Wort weitergibt. Und er schrieb mir, dass es um die Hoffnung geht, um die Hoffnung, die viele immer noch haben, irgendwann vielleicht zurückzukehren in ihre Heimat. Menschen, die umgekommen sind, kommen nicht zurück, das ist klar. Aber er schrieb, die wichtigste Botschaft, die wir haben, ist die Hoffnung, ist die Rückkehr ins himmlische Haus des Vaters. Wie kommen Menschen in den Himmel? Heute geht es um die Jesus-Mission, nicht um die Mission für Südosteuropa. Die Jesus-Mission ist der einzige Grund, dass wir heute hier sitzen und dass wir glauben können und dass wir Gemeinschaft haben können mit Jesus Christus, dass wir einen Trost haben im Leben und auch im Sterben. Und ich möchte dazu ein Wort lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Dieses Wort oder dieser Bericht steht auch im Markus-Evangelium, Kapitel 7. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Und in diesem Text sagt Jesus etwas, was wirklich aufwühlend ist. Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Diese schroffen Worte sagt Jesus Christus einer Ausländerin. Und so heftig hat er den Wunsch, einer verzweifelten Mutter ab, deren Tochter von Dämonen besessen ist. Und so abweisend begegnet er dieser Syrophönizerin. Und noch schlimmer, Jesu Antwort auf diesen lauten Hilferuf dieser hoffnungslosen Frau ist Schweigen. Dieser verzweifelte Mensch liegt mit seiner Bitte vor Gott und Gott schweigt. Und dieser herzzerreißende Bericht steht in der Bibel und er ist untrennbar mit unserem Leben verbunden. Und wenn wir diesen Jesus nicht kennen, dann kennen wir Jesus nicht. Und dann wissen wir nicht, was Glauben bedeutet. Wir lesen diese Worte aus Matthäus 15, ab Vers 21. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ich möchte noch mal beten. Herr, was wir noch nicht wissen, das zeig uns jetzt. Und was wir noch nicht sind, das schaffe in uns. Und was wir zum Leben in unserem Alltag, in unserer Welt brauchen, das gib uns jetzt durch dein Wort und durch deine Gnade. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Die Evangelisten Matthäus und Markus, wenn man diese beiden Geschichten nebeneinander legt, entlarven schonungslos alle unsere verklärten Bilder, die wir von Jesus haben, und auch alle verträumten Selbstwahrnehmungen. Wir haben uns viel zu oft an einen lieben Gott gewöhnt, so als einen Alltagsbegleiter, der bei uns ist, der uns versteht, der uns tröstet, der uns aufbaut, wenn wir irgendwo fragend sind, wenn wir nicht weiter wissen, den man anrufen kann, wenn es einem nicht so gut geht, den man auch mal einfach links liegen lassen kann, wenn man jetzt gerade keine Zeit hat oder so. Wir haben alle so ein bestimmtes Bild von Jesus Christus. Aber die Frage ist, kennen wir Jesus wirklich? Wir erzählen ja hier nicht irgendwelche Geschichten von früher. Das, was uns in der Bibel offenbart wird, ist das, was wir erfahren über diesen ewigen Gott. Die Bibel ist uns gegeben, damit wir erkennen, wer ist der lebendige Gott? Wer sind wir Menschen? Und was hat dieser lebendige Gott getan, um in diese Welt einzugreifen? Es geht um die Begegnung mit Jesus Christus heute. Es geht darum, wer ist Jesus Christus heute? Und spätestens, wenn man in einem Gottesdienst steht oder irgendwo auf der Straße steht mit Menschen, wo alles kaputt ist und nichts mehr da ist, wo alle frommen Phrasen überhaupt nicht mehr helfen, da wird ja diese Frage gestellt: Wo ist denn Gott? Wo ist denn euer Gott? Warum hat er denn nicht? Warum kann er denn nicht? Und dann steht man da. Ich habe gestern Abend, als ich mit unserem Mitarbeiter sprach, ich mache das seit 3 Jahren, wir sprechen immer darüber, worüber predigst du gestern und heute in 4 Gottesdiensten? Und worüber sprichst du? Und dann geht alles durch diesen Filter. Ist das, was ich hier in Truppach jetzt weitergebe, ist das etwas, was ich auch woanders sagen kann? Und das ist die Herausforderung des Wortes Gottes. Wir können Jesus Christus nur kennen, wenn wir wissen, wer wir selbst sind. Und diese Ausländerin hier steht stellvertretend für uns alle, die wir nicht zum jüdischen Volk gehören. Wir haben das ja gehört, auch in dieser Geschichte, dass Jesus Christus damals, er ging ins Ausland und er weist diese Ausländerin ab mit seinem Schweigen und mit seinen Worten. Und er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Siegerländer gehören nicht dazu. Wir sind auch nicht der Mittelpunkt der Welt. Und das ist herausfordernd, was wir hier lesen. Jesus Christus, er geht ins Ausland. Es gibt nur wenige Berichte, dass er weggeht aus seiner Heimat in Israel und er geht ins Ausland. Und das ist eine dieser Geschichten davon. Und er möchte, das steht im Markus-Evangelium, er möchte nicht erkannt werden. Er möchte verborgen bleiben. Mit dieser Absicht geht er irgendwo hin. Was steckt dahinter, wenn man irgendwo hingeht und nicht erkannt werden möchte? Wenn man einfach äußerlich schon zum Ausdruck bringt, nein, ich bin nicht da. Und er geht dorthin gleichzeitig, weil er weiß, dass dort eine verschmachtete Frau durch Gottes Geist im Herzen bewegt wird. Und Jesus möchte dieser Frau und er möchte uns heute den Zustand ihres Herzens offenbaren, ihres Lebens offenbaren. Und er möchte gleichzeitig seinen Jüngern eine ganz wichtige Lektion auf ihren weiteren Lebensweg mitgeben, diese Jesus-Mission. Ich habe vier Anregungen, darüber nachzudenken. Das Erste, was wir hier sehen, ist dieser verzweifelte und von Sünde angegriffene, letztlich zerstörte Mensch. Es heißt hier, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet kam, schrie und sprach, erbarm dich meiner. Meine Tochter ist von Dämonen besessen. Wir können uns nicht vorstellen, was das alles mit sich gebracht hat. Die ist verzweifelt, diese Mutter, über die Not ihres Kindes. Und sie schreit vor Jesus ihre Not heraus. Die Sünde ist dabei, das Leben, ihr Leben und das Leben ihrer Tochter zu zerstören. Wo soll sie hingehen? Wer kann ihre Tochter wirklich befreien von diesen Mächten der Finsternis? Und das ist die eigentliche Not dieser Welt, über die in Talkshows und in Diskussionen nicht gesprochen wird. Wenn über alle möglichen Nöte gesprochen werden, die auch real sind. Aber die eigentliche Not ist unsere Trennung von dem lebendigen Gott. Die eigentliche Not dieser Welt und der Grund für all das Chaos und Krieg und Leid und Elend ist die Sünde, die Leben zerstört. Aber da spricht man nicht drüber. Und die Bibel sagt uns das sehr deutlich, dass alle Menschen in diesem Machtbereich des Satans leben. Und das sieht man auf Schritt und Tritt. Ein deutscher Denker Goethe, hat vor vielen Jahrhunderten mal gesagt, das Völklein spürt den Teufel nicht, auch wenn er sie am Kragen hätte. Das ist einfach natürlich diese fiese Masche. Und es ist irgendwie peinlich, über sowas zu reden. Es ist irgendwo, was soll das in unserer aufgeklärten Welt? Aber die Bibel sagt es, und es gibt keine Hoffnung und es gibt keinen Frieden für gottlose Menschen. Und Sünde zerstört das Leben. Und unsere Welt brennt lichterloh und geht ihrem Untergang entgegen. Und das nächste große Ereignis der Weltgeschichte ist das Weltgericht Gottes. Dass alle Menschen aus allen Völkern, Menschen aus allen Zeiten vor diesem lebendigen Gott erscheinen müssen. Und können wir vor diesem Thron Gottes bestehen? Das ist die größte Katastrophe, die auf die Menschheit zurast. Und das ist Thema in der Bibel. Und da merkt man plötzlich, das ist nicht irgendeine alte, verstaubte Geschichte. Natürlich kann man sagen, ich halte nichts davon, ich kann damit nichts anfangen und so. Was willst du mit diesen Geschichtchen und sowas? Aber wenn man sich diesen Aussagen stellt, dann muss man sagen, ja, dann steht und fällt mein Leben mit der Beziehung, die ich zu diesem Gott habe. Dann steht und fällt mein Leben mit der Beziehung, die ich zu Jesus Christus habe. Er ist die Person, die den größten Einfluss auf mein Leben hat, weil er den größten Einfluss auch auf mein Sterben hat. Wie bekomme ich Frieden mit Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, haben vor Jahrhunderten schon Leute gefragt. Fragt heute kaum noch jemand. Aber trotzdem ist diese Tatsache da. Und dann hört diese Frau irgendwo auf den Straßen der Welt, wir wissen das nicht, wir kennen die Hintergründe nicht, irgendwo hört sie, Jesus ist hier in unser Ausland gekommen. Und sie spricht ja diesen Jesus als Messias an. Sie hat ja Geschichten von ihm gehört. Der Herr hat in ihrem Herzen etwas bewegt, etwas angestoßen, dass sie irgendeinen Weg sucht, diesem Jesus zu begegnen. Und sie findet ihn irgendwo auf der Straße, da im Ausland. Sie findet Jesus und Jesus findet sie. Und sie rennt zu ihm. Und was sie dann erlebt, ist schwer zu verkraften. Und das ist das Zweite, das Schweigen Gottes. Es heißt hier, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. So reagiert Jesus. Hier schweigt der, bei dem jedes Wort Macht hat, Schöpfungsmacht hat. Und dieses Schweigen Jesu ist selbst für die Umstehenden unerträglich. Wenn ich dabei gestanden hätte, ich wäre verrückt geworden. Ich kann das nicht mit ansehen, wenn Kinder leiden. Das ist für mich unerträglich. Ich kann das nicht mit ansehen, dass jemand Schreckliches erleidet und daneben steht jemand, der helfen könnte und tut's nicht. Er schweigt einfach. Er macht einfach nichts. Ist übrigens in Deutschland strafbar. Hab mir das ausgedruckt. Paragraph 323c aus dem Strafgesetzbuch. Gilt für uns alle. Da geht es um unterlassene Hilfeleistung und Behinderung von hilfeleistenden Personen. Erster Absatz, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist bei uns geregelt. Das kann man nicht. Hier könnte man Jesus anklagen. Wenn das in Drobach passiert wäre, hätte man sagen können, ich klage an. Wegen unterlassener Hilfeleistung. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Was ist das für eine Art? Ich habe etwas, womit ich helfen kann, und ich sage, aber für dich gebe ich das nicht. Das ist nur für andere. Und es ist ja noch nicht mal die Frage, dass man nur eine Sache hätte, die man weitergeben könnte, dass man nur einer Person helfen könnte. Nein, Jesus ist in der Situation, er hätte allen helfen können. Und er tut's nicht. Er schweigt. Er schweigt. Wie oft stellen Leute, die sich nie mit Gott beschäftigen, stellen sie, wenn irgendwo Not ist, diese Frage, wo ist denn Gott? Warum macht er denn nichts? Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. In der Ostukraine, in diesem Kriegsgebiet, da wo Leute heute zusammenkommen, kommen viele in Gottesdienste, die vorher nie irgendwo mit Gott in Berührung waren. Und die fragen, dürfen wir überhaupt da reinkommen in dieses Gebäude, was kaputt ist und wo man im Hintergrund Einschläge hört und manchmal auch Kirchen davon getroffen werden. Und dann fragen Leute, darf ich überhaupt da zuhören, wenn da gepredigt wird, weil ich habe mich ja nie damit beschäftigt. Das ist bei uns anders. Da stellt man diese Frage. Ist auch nicht schlimm. Ich merke das immer wieder, wenn man irgendwo Leuten begegnet, wenn Leute mich kennen, ist oft die erste Frage, sag, kannst du mir das mal erklären? Einfach irgendwo auf einer Wiese, auf irgendeinem Waldweg. Kannst du mir mal Gott erklären? Nein, kann ich nicht. Und ich bin selbst sehr verwirrt. Und ich frage mich, wo ist denn mein Jesus? Wo ist denn mein Jesus, den ich als Kind schon kennengelernt habe, lieben gelernt habe, von dem ich begeistert bin? Wo ist mein Jesus? Aber diese verzweifelte Frau lässt sich nicht abweisen. Sie wirft sich im Dreck der Straße vor ihm nieder und bittet ihn ein weiteres Mal: Herr, hilf mir. Sie redet Jesus, diesen Zimmermannssohn aus Nazareth, mit dem Ausdruck Herr an. Das kommt sonst, das lesen wir kaum. Noch nicht mal die Jünger haben ihn so angeredet zu dieser Zeit. Was hat ihr ein Bild von dem Messias? Und Jesus, jedes seiner weiteren Worte führt zu einer noch größeren Distanz. Jetzt möchte man am liebsten sagen, wäre er doch still gewesen. Jetzt sagt er, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Als Hunde wurden die bezeichnet, die nicht zum jüdischen Volk gehörten, von den Juden. Das war ein Schimpfwort. Hunde galten als unrein. Man hätte sie nie in ein Haus gelassen. Und so wurde abfällig über Menschen geredet, die diese Reinheitsgebote nicht hielten. Und Jesus greift auch in der Sprache dieses Wort auf. Und er spricht davon, man kann doch nicht Brot von den Kindern nehmen, von meinem Volk und den Hunden hinwerfen. Und spätestens in diesem Moment hätte die Frau wissen müssen, dass sie an diesem Tag bei Jesus keine Hilfe für ihre Not bekommt. Aber sie erträgt das Schweigen und die Ablehnung und bleibt vor Jesus auf der Erde liegen. Sie bleibt bei Jesus, obwohl alles gegen sie spricht. Wir haben es ja einfach, wir können die Geschichten immer von hinten lesen. Wir wissen schon, wie die ausgeht. Aber hier ist etwas passiert, hier ist eine Begegnung, hat hier stattgefunden. Und die Frau, die ist völlig am Ende. Aber sie bleibt bei Jesus, weil es zu Jesus keine Alternative gibt. Sie weiß, nur Jesus kann mir helfen. Und ich bleibe so lange hier, bis ich Hilfe habe, sonst sind wir alle tot. Sogar seine Jünger bitten ihn dann, sich um diese Frau zu kümmern. Sie schreit uns nach. Nein, die Frau schreit nicht den Jüngern nach. Die Frau schreit nach Jesus. Das ist ein feiner Unterschied. Aber die Jünger fühlen sich gestört. Das ist heute oft eine Situation, auch der Kirche in dieser Welt, dass man sich sehr leicht gestört fühlt, auch durch die Not dieser Welt und das, was das mit sich bringt, wenn man Menschen einlädt und Menschen zu Jesus kommen, die da gar nicht hinpassen und die da irgendwo scheinbar fehl am Platz sind und die Probleme mit sich bringen und Nöte mit sich bringen und die immer meinen ganzen Tagesablauf durcheinander bringen. Die schreien, Jesus, kümmer dich mal drum. Wenn wir diesen Bericht lesen, dann lässt uns da vieles ratlos zurück. Wo ist mein Jesus? Das Schweigen Gottes, das ist eine Frage, die wir uns ernsthaft stellen müssen. Was ist denn, wenn Gott schweigt? Was ist denn, wenn Gott nicht eingreift in die Not dieser Welt? Und in die Not unseres Lebens. Welche Bedeutung, welche Auswirkung hat das, wenn wir vor 2000 Jahren hier, wie heißt der Berg, auf dem wir hier sind? Wie? Wurmberg? Entschuldigung, da ich das als Siegerländer nicht weiß, aber wir haben bei uns genug Hüppel da in Kreuztal. Wenn Leute vor 2000 Jahren hier um Lagerfeuer rum saßen, ich weiß nicht, ob hier Bäume waren oder Höhlen oder was weiß ich, und die hätten machen können, was sie wollen. Gott hat geschwiegen zu der Zeit. Er hat einfach nicht geredet. Er ist einfach still gewesen. Da hätte man sich eine Gitarre nehmen können und hätte was spielen können. Der war aber nicht da. Der hat nicht reagiert. Wir haben uns so daran gewöhnt, als wenn das normal ist, Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn, zu haben. Mit aller Selbstverständlichkeit feiern wir Gottesdienst. Ja, wenn Gott plötzlich schweigt, wenn wir zusammenkommen und da ist nichts mehr, da ist nur Programm, da ist außer Spesen nichts gewesen. Ich meine, wir haben es nicht in der Hand. Wenn Gott schweigt, sind wir verloren. Und das ist nicht nur eine Frage der Vergangenheit, wenn man sich die Zeit anschaut, von dem Sündenfall bis zu dem Kommen Jesu, tausende von Jahren, in denen Gott geschwiegen hat, in denen die Not und das Elend immer schlimmer wurde. Warum hat Gott sich so viel Zeit gelassen, bis Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist? Und die Frage erlebt man wahrscheinlich auch persönlich. Warum lässt Gott sich so viel Zeit? Manchmal bis ins Sterben hinein. Und Jesus erträgt die Verzweiflung dieser Frau und er führt diese Heidin mit seinen Worten in die totale Hilflosigkeit. Und er tut das nicht, weil er sadistisch ist oder weil er Macht ausüben will. Er ist an diesem Tag dort in dieses schlimmste heidnische Gebiet hineingegangen, weil er wusste, hier wird eine Frau zu mir kommen, die verzweifelt ist. Und die schreien wird und ihre Not zum Ausdruck bringt. Und diese Geschichte steht in der Bibel, weil es auch später solche Menschen geben wird. Und weil alle, die nicht zum Volk Israel gehören, zu dieser heidnischen Gruppe gehören. Und Jesus geht dahin, weil er weiß, da hat der Vater etwas vorbereitet. Und er möchte seinen Jüngern hier diese Lektion erteilen. Er schweigt und er schweigt manchmal, weil er ein herzliches Erbarmen hat für die Not in dieser Welt und auch für unser eigenes Leben. Wenn Gott eingreift, und das tut er, und das wird er auch in Zukunft tun, dann wird er vieles tun, was uns nicht gefällt und was Menschen nicht gefällt. Und dieses Schweigen Gottes ist auch eine ganz große Gnade, dass wir zur Besinnung kommen können und dass wir erkennen, wer wir sind. Durch Jesus Christus ist die Wahrheit und die Gnade sichtbar geworden. Wir haben das heute Morgen in diesem Gottesdienst in den Liedern und Worten schon manches Mal gehört. Und diese Wahrheit muss jeder erkennen. Die Wahrheit über sich selbst und die Gnade in Jesus Christus. Kein Mensch kann die Welt retten. Kein Mensch kann das schaffen. Und wir selbst können uns nicht retten. Aber jetzt kommt das Dritte nach diesem Schweigen Gottes. Das ist das herzliche Erbarmen Gottes in Jesus Christus. Was hier in der Gegend von Tyros geschieht, ist die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Dass in Gottes Plan auch Heiden zu diesem einen Volk Gottes gehören sollten. Über 2000 Jahre vorher hatte Gott an den Stammvater des Volkes Israel, an Abraham, eine Verheißung gegeben. 1. Mose 12, 1 und 2 kann man das auch heute noch lesen. In dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Und die ganze Sünde und das ganze Chaos in der Welt und auch im Volk Gottes konnte die Kraft dieser Verheißung nicht aufheben. Und als die Zeit erfüllt war und Jesus kam auf diese Erde, völlig anders als Menschen das erwarteten, das ist bis heute so. Kein Mensch in dieser Welt erwartet von einem Baby in einem Stall und von einem, der am Kreuz hängt, die Lösung seiner Probleme und die Lösung der Probleme der Welt. Diese Zeichen Gottes sind sowas von missverständlich. Und wenn man diese Geschichte erzählt, ich habe das schon manchmal erlebt, mit Menschen erzählt, die noch nie was von Jesus gehört haben, wird man angeguckt und sagt, was ist das denn? Aber er erfüllt seinen Plan. Und er kam und er ist gekommen und er hatte das Ziel, dass durch den Segen an das Volk Israel Menschen aus allen Völkern gesegnet werden sollten. Als er einer Frau in Samarien begegnete, einer ausländischen Frau, dann sagte er ihr dort an einem Brunnen irgendwo in der Einöde, liebe Frau, das Heil kommt von den Juden. Es gibt keinen Segen für uns, es gibt keine Rettung für uns ohne Gottes Segen an das Volk Israel. Aber Gottes Plan, das war, dass nicht nur Israel zum Volk Gottes gehört, sondern dass Menschen aus allen Völkern, und dazu kam er, und dazu ist diese Geschichte passiert, um uns das zu zeigen. Und diese ausländische Frau hier aus der Gegend von Tyros, an ihr wird dieses Erbarmen Gottes offenbart. Und ihr wird es klar gemacht, dass die Rettung allein durch den Glauben an Jesus Christus möglich ist. Und jetzt das Vierte. Was ist denn dieser rettende Glaube? Der rettende Glaube, ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Die Reformatoren hätten gesagt, hier kann man sehen, was Rechtfertigung allein durch den Glauben bedeutet. Rechtfertigung allein durch den Glauben. Diese Frau aus Syrophönizien ist eine Heidin, wie sie im Buch steht. Sie gehört zu der Gruppe von Menschen, die außerhalb des Bundes Gottes mit dem Volk Israel lebte. Getrennt von den Verheißungen Gottes, ein Leben ohne Hoffnung. Über ihr stand der Zorn Gottes. Die Worte, die Gott über dieses heidnische Volk gesagt hatte, hieß Gericht, hieß Zerstörung, hieß Trennung. Äußerlich war sie völlig draußen. Und dann begegnet sie Jesus. Sie weiß, dass kein Mensch vor dem Zorn Gottes bestehen kann. Kein Mensch kann dem heiligen Gott nahen, ohne zu sterben. Wir können nicht in Gottes Gegenwart treten, von uns aus. Und nun steht dieser heilige Gott vor dieser Frau. Sie begegnet Jesus und Jesus begegnet ihr. Und das ist die Jesus-Mission. Sie nennt ihn Herr, sie bezeugt ihren Glauben, ihre Hoffnung, dass sie ihn als Messias bezeichnet, als Sohn Davids, den verheißenen Messias. Und sie gibt Jesus recht. Ja, Herr. Ja, Herr. Du hast recht. Du hast recht. Du bist jetzt nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, du bist recht. Du hast recht. Ich bin eine Heidin. Ich stehe außerhalb der Verheißungen. Ja, du hast recht. Ich habe kein Recht dazu, Gemeinschaft zu haben mit dem Volk Gottes. Ja, du hast recht, dass du mich als Hund bezeichnest. Ja, Herr. Ja, Herr. Und sie weiß, dass Gottes Urteil gerecht ist. Und dass sie den Zorn Gottes verdient hat. Es gibt keinen rettenden Glauben ohne diese Erkenntnis. Im Markus-Evangelium steht ein kleines Detail, das hier bei dieser Frau dann, wofür sie eine Tür aufgeht zum Himmel. Im Markus-Evangelium lesen wir Markus 7, da sagt Jesus, lass zuerst die Kinder satt werden. Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Und als die Frau das hört, da schöpft sie Hoffnung. Sie klammert sich an das eine kleine Wort. Zuerst. Zuerst. Ja, Herr, du hast recht. Ja, zuerst. Aber wenn es eins zuerst gibt, dann gibt es auch einen danach. Und sie sagt das. Ich möchte einfach unter dem Tisch liegen. Und einfach diese Brosamen aufnehmen, die runterfallen vom Tisch. Was bricht hier plötzlich auf? Was für ein Glauben, was für ein Vertrauen in Gottes Urteil und in Gottes Wort, in das, was Jesus gebracht hat. Und der Heilige Geist lässt dieses Zeugnis in der Bibel für Menschen aus allen Zeiten veröffentlichen. Es gibt niemanden, dem diese Gnade Gottes nicht gilt. Es gibt niemanden, der so schlecht wäre, dass diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes ihn nicht erreichen könnte. Und dann sagt Jesus zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Was für eine Mission! Was für ein Zeugnis! Das ist der Grund, dass wir hier sein können. Dass wir erkennen, wer ist der heilige Gott und wer sind wir. Dass wir erkennen, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Dass wir in ihm unser Heil und unsere Rettung haben. Und das ist das Einzige, was uns rettet. Und das ist die einzige Botschaft, die Menschen Hoffnung schenkt in dieser Welt. Ich könnte jetzt so viele Geschichten erzählen, auch von unseren Geschwistern, die das Tag für Tag erleben, mit Menschen zusammen zu sein, wo Jesus plötzlich Herzen öffnet und Menschen in dem Krieg, in der Not, in den Verlusten, die man erlebt, eine Hoffnung finden, einen Trost finden, der nur im Evangelium begründet liegt. Weil alles andere vergeht. Wir haben gesehen die Not dieser Frau. Sie sucht Jesus. Diese Not treibt sie zu Jesus. Das ist das, was wir sagen dürfen. Menschen einladen, komm zu Jesus. Aber das gilt auch uns, wenn wir persönlich in Not sind, in Krise, in Anfechtung sind. Renn zu Jesus. Schrei zu Jesus. Bleib bei Jesus, auch wenn das Zweite geschieht, dieses Schweigen Gottes. Gott weiß, warum er schweigt. Und Gott ist kein Tyrann, der uns zerstören will, sondern er ist jemand, der uns zu sich ziehen möchte. Und er weiß, dass wir die richtige Selbsterkenntnis brauchen, um ihn zu erleben, als den, was wir auch eben gesungen haben, dass er uns trägt, oder das Lied von der Ewigkeit, dass wir ein Zuhause haben bei ihm. Das herzliche Erbarmen Gottes in Jesus Christus. Jesus ist die Erfüllung aller Verheißungen Gottes und dieser rettende Glaube, den ich uns allen wünsche. Ja Herr, du hast recht. Ja Herr, ich weiß jetzt, wer ich bin. Und ich weiß, dass alles, was ich habe, nur in dir habe. Jesus ist meine Rechtfertigung. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Jesus ist meine Versöhnung mit Gott. Jesus ist meine Heiligung, dass Gott mich anschaut, als hätte ich nie gesündigt. Jesus ist meine Hoffnung. Er ist mein Trost in Zeit und in Ewigkeit, im Leben und im Sterben. Unsere Mission existiert nur deshalb, weil die Jesus-Mission in dieser Welt unterwegs ist. Und diese Botschaft, dieser Jesus, das ist den wir bezeugen, den wir anbeten. Und wenn wir das erkennen, dann haben wir auch eine Barmherzigkeit für Menschen, die noch gottlos sind. Dann haben wir eine Barmherzigkeit für Menschen, die in Sünde kaputt sind in ihrem Leben. Und dann schimpfen wir nicht über die Welt und dann distanzieren wir uns nicht von der Welt, sondern dann suchen wir alle Möglichkeiten, die wir haben, Menschen dieses Evangelium zu bringen. Wenn wir nicht mehr wissen, wer wir sind und was Gottes Gnade bedeutet, dann verlieren wir diese Barmherzigkeit. Und wir brauchen heute in unserer Welt und auch hier im Siegerland Menschen, die getrieben, die bewegt sind von dieser Barmherzigkeit Gottes. Die wissen, wer sie sind, wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre. Und die mit einer großen Liebe und Leidenschaft hingehen dahin, wo Menschen auf der Suche sind, wo Menschen schreien nach Jesus. Was ist das für ein Geschenk? Amen.
Ich möchte auch noch einmal sagen, vielen Dank, Friedemann Wunderlich, dass du uns so tief in diese bekannte Geschichte eingeführt hast. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Predigten über diesen Text gehört habe, aber das ist mir heute wirklich so nah gegangen. Und besonders, dass du uns Augen geöffnet hast, unser Herz geöffnet hast, für Menschen, die in Not sind, wie diese Frau oder aktuell in der Ukraine und an allen anderen Brennpunkten, auch bei den Anschlägen jetzt zuletzt in München. Deshalb wollen wir in der Fürbitte besonders an die Menschen jetzt denken, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Und dazu lese ich das Lied »Ach, bleib mit deiner Gnade«. Ach, bleib mit deiner Gnade, bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert. Ach, bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht, dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht. Ach, bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr, dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr. Ach, bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, dass uns der Feind nicht trutze, noch fäll die böse Welt. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott, Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserer Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und wir dürfen uns unter den Segen Gottes stellen mit Worten aus dem Judasbrief. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Seid barmherzig zu denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Rettet sie, indem ihr sie den Flammen des Gerichts entreißt. Den anderen gegenüber zeigt Barmherzigkeit, aber seht euch dabei vor, dass ihr euch nicht von ihren Sünden anstecken lasst. Dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt, und der euch makellos und voller Freude in seine herrliche Gegenwart stellen kann, gehört alle Ehre. Er allein ist Gott, unser Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ihm gehören Ehre, Majestät, Macht und Gewalt, schon vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen.